Radio Novelle. Jeden Freitag von 3 bis 4 auf 102,6.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hört ihr Schüler aus der Grundschule Bildungshaus Oma Spatz. Durch diese Kinderstunde begleiten euch Paul, Frieda, Jonas, Lars, Tom und Siedert.
Mir ist langweilig. Kein Plan. Kennt ihr das? Man hat schon alles gespielt, was im Kinderzimmer so rumliegt. Und die Eltern haben auch keine Lust mehr auf Rollenspiele oder Mensch, ärgere dich nicht. Und kein Freund oder Freundin hat Zeit. Was also tun? In den Zirkus oder in das Kindermuseum gehen. Das sind zwei Freizeitmöglichkeiten, die wir euch in dieser Sendung mal vorstellen wollen.
Fangen wir mal mit dem Zirkus an. Unter dem bunten Kuppelzelt darf gelacht werden und über coole Artisten gestaunt werden. Das ist eine tolle Unterhaltung in echt und man kommt raus. Wie ist das? Ein Leben auf Wanderschaft? Und haben die Zirkusse heute noch alle Tiere? Bestimmen die Clowns ihr Programm selber?
Dann besucht mit uns jetzt den Zirkus Charles Knie. Wir sprechen dort mit jemandem, der seit vielen Jahren für den Zirkus arbeitet, sich auskennt und nichts anderes machen will.
Die bunte Welt des Zirkus.
Unser Thema:
Manege frei.
Hereinspaziert! Zirkus ist Spaß, Kunst, Mut, Freude, Lachen und viel Applaus. Der Zirkus ist bunt.
Schließ mal die Augen.
Seht ihr das Kuppelzelt?
Guck mal, da! Ja.
Den rot-gelb-blau gekleideten Clown mit den Löchern in der Hose und den großen Schuhen.
Riecht ihr das Sägemehl der Manege? Oder habt ihr gerade den Geruch von Popcorn in der Nase?
Der Zirkus Charles Knie ist mit 40 Artisten und Hunden und Papageien von Juni bis November quer durch Deutschland unterwegs.
Die Geschichte der Familie Knie beginnt 1803 in Innsbruck. Das ist Österreich. Der Medizinstudent Friedrich Knie verliebte sich in die Kunstreiterin Wilma. Sie gründeten ein Seiltänzer- und Künstlerunternehmen. So steht es im Internet. Zwischen damals und heute gab es viele Knies und viele Besitzerwechsel.
Ein Blick von uns Kinderreportern hinter die Kulissen.
Wir sprechen mit Holger Fischer, er ist Assistent der Geschäftsführung.
Stellen Sie sich bitte vor.
Ja, mein Name ist Holger Fischer und ich bin hier im Zirkus zuständig für alles, was rund Marketing, Pressearbeit und so weiter.
Er kümmert sich um die Werbung für den Zirkus und um alles, was mit der Öffentlichkeit und der Presse, also auch uns, zu tun hat. Herr Fischer arbeitet seit 24 Jahren für den Zirkus und seit 10 Jahren ist er beim Zirkus Charles Knie.
Sie kommen ganz schön weit rum und sind viel unterwegs.
Wie lange sind Sie im Jahr unterwegs? Was macht ein Zirkus im Winter?
Also eine normale Reisesaison dauert 10 Monate und wir haben aber noch ausgelagerte Geschichten über die Weihnachtszeit, da sind wir dann mit Weihnachtszirkussen in Heilbronn und Offenburg.
Wo waren Sie schon mit diesem Zirkus unterwegs?
Fast keine Stadt, in der wir nicht gewesen sind, sage ich mal ab 20.000 Einwohnern aufwärts. Ne? Also wir bereisen alles, was einen Festplatz hat, von Norddeutschland bis Süddeutschland. Also wir sind eigentlich überall unterwegs, aber nur in Deutschland.
Bei Charles Knie arbeiten zurzeit 40 Artisten.
Eine riesige Wassershow begeistert Abend für Abend und auch nachmittags das Publikum.
Das ist das Besondere von diesem Zirkus heute.
Die diese Manege, so wie ihr sie jetzt seht, diese Bühnenkonstruktion ist ja eine, die quasi so ganz kleine viele Löcher hat, wenn ihr mal guckt. Und durch diese kleinen Löcher sprüht Wasser. Das heißt also, im Grunde genommen ist diese Show einfach eigentlich eine Wassershow, in der also 100.000 Liter Wasser ständig bis unter das Zeltdach sprühen. Wir haben die artistischen Darbietungen eigentlich in dieses Wasser eingearbeitet. Also wir spielen quasi mit Akrobatik und Wasser.
Also die Artisten machen das dann im Wasser, was die da machen? Zum Beispiel jonglieren?
Es findet nicht alles im Wasser statt, weil ein paar Sachen funktionieren nicht mit dem Wasser. Also der kann nicht jonglieren, während Wasser läuft. Und wir haben auch nicht den Fehler gemacht und sind in die Versuchung geraten, das einfach ständig einzusetzen, das Wasser, sondern einfach an verschiedenen Punkten immer wieder. Aber es gibt auch durchaus Dinge, wo das Wasser nicht läuft.
Dieser Zirkus war einmal bekannt für seine vielen Tiere. Es gab Raubkatzen und Elefanten. Heute wollen viele Besucher das aber nicht mehr sehen. Gibt es trotzdem noch Tiere, Herr Fischer?
Also wir haben Tiere, Papageien und Hunde. Und da wir mittlerweile auf einer Bühne arbeiten und nicht mehr in einer Sägemehlmanege, das könnt ihr ja sehen hier, gibt es auch keine anderen Tiere mehr, also nur diese. Sie springen über Hindernisse, sie kommen wieder zurück, ne? Sie drehen Pirouetten, also alles das, was man sich so vorstellt. Aber halt natürlich ganz viele Hunde, vor allen Dingen Pudel. Pudel, Windhunde, Dalmatiner, genau.
Ich wohne mit meinen Eltern in einem ganz normalen Haus hier in Ulm. Gehe jeden Tag zur Schule in meiner Klasse und sehe täglich die gleichen Gesichter. Kenne mein Wohnviertel, meine Stadt. Das Leben im Wohnwagen, heute hier, morgen dort, scheint dagegen so ganz anders zu sein. Wir haben uns gefragt, wie so ein Leben eigentlich ist.
Immer unterwegs, wie ist das?
Es wird irgendwann egal, weil man es gar nicht mehr merkt. Ne? Also der Zirkus sieht ja immer gleich aus, der ist immer auch so aufgebaut, wie ihr ihn jetzt hier seht. Und insofern verschwindet irgendwann so ein Bewusstsein dafür, dass man eigentlich jede Woche in einer anderen Stadt ist. Also die Tatsache des permanenten Reisens fällt irgendwann nicht mehr ins Gewicht und nicht mehr auf, weil es immer im Grunde egal ist. Wir wohnen ja alle in Wohnwagen.
Was fasziniert Sie am Zirkus?
Das ist ja schon so lange her, ne, dass ich irgendwann mal zum Zirkus gegangen bin. Und damals habe ich gerade mein Studium geschmissen und Philosophie und Soziologie. Und habe einfach für mich entschieden, dass es einfach ganz schön ist, mal für ein Jahr so rumzureisen. Das war eigentlich so der Ansatz. Und dann sind aus diesem einem Jahr, wie das häufig so ist, ne, einfach irgendwie ganz viele Jahre geworden.
Was ist das Schönste am Zirkus?
Das ist ja so, das ist ganz schwierig zu sagen. Man verliert irgendwann die Vorstellung, dass es irgendwie ein anderes Leben irgendwie eigentlich auch mal gab für mich. Ne? Also ich lebe dieses Leben einfach super gerne. Ich bin super gerne unterwegs. Ich arbeite auch gerne für sowas wie einen Zirkus. Und aber natürlich stelle ich mir genauso wenig wie alle anderen Menschen jetzt jeden Tag die Frage, was ist so speziell? Auch hier gibt's Routine, auch hier gibt's Tagesabläufe, auch hier gibt's ein Leben, was sich gar nicht so sehr von eurem unterscheidet.
Und gibt's auch Urlaub?
Ja, Urlaub gibt's auch, allerdings nicht während wir auf Tournee sind. Ne? Also das heißt, wir müssen nehmen unseren Urlaub in der tourneefreien Zeit, also dann, wenn wir nicht reisen. Januar, Februar.
Ja, und wie viel verdient man?
Angemessen, sagt man da höchstwahrscheinlich. Also jeder, der hier arbeitet, muss auch von dem, was er verdient, erleben können. Und das kann ich hier für jeden erstmal so sagen. Ja, klar.
Alarm! Im Studio wurde gepupst. Wir sind in ein paar Minuten wieder zurück. Vielen Dank. Tschüss. Ihr hört die Kinderredaktion hier bei Radio Free FM. Die Mikrowelle! Am Mikrofon Schüler aus der Grundschule Bildungshaus Ulmer Spatz.
Die bunte Welt des Zirkus.
War es schon mal so, dass Leuten die Vorstellung nicht gefiel?
Ja, klar. Es ist einfach sehr viel Technik, sehr viel Licht, sehr laut. Und viele, die hierher kommen, wissen das vorher nicht. Ne? Aber die meisten sagen, das ist einfach super. Ja? Also, aber es mag auch welche geben, die sagen, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Aber wir hoffen doch sehr, dass das ein kleiner Teil derer ist, die zu uns kommen.
Wie viele Zuschauer passen in das Zelt?
1.300.
Wie lange braucht man denn, um dieses Zelt aufzubauen?
Um das Zelt aufzubauen und die Sitzeinrichtung aufzubauen, einen Tag. Aber um die Technik zu platzieren, Licht, Ton etc. und vor allen Dingen diese Bühne, die ist ja gefüllt mit 100.000 Liter Wasser, also unter dieser Bühne ist Wasser, nochmal einen Tag.
Aber wenn das Wasser jetzt aus diesem
Düsen da von der Seite spritzt, wird dann nicht die Technik nass?
Also es spritzt nicht von der Seite, sondern es spritzt tatsächlich von unten hoch, also aus der Manege, aus der Mitte und zwar von überall. Und alles, was in irgendeiner Form, also diese Manege, ne, hier sind auch noch Lichteffekte eingebaut und Laser und pyrotechnische Effekte, das sind alles Technik, also alles Technik, die wasserdicht ist. Ne? Sonst würde hier ständig natürlich irgendwie die Sicherung durchknallen. Also das ist schon ein sehr spezielles Material, was nass werden darf.
Die Plätze vorne mit den roten haben, die haben Polster. Die hinteren Klappstühle, die blauen, haben keine Polster. Warum ist das so?
Das ist einfach eine Preisfrage. Die vorderen Plätze, die ihr hier rot seht, das sind also die etwas teureren Plätze, ne? Und die auch näher dran sind am Geschehen und deswegen haben die halt nochmal eine extra Polster. Und aber wenn ich das kurz dazu sagen darf, da dürfte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, der Profi sitzt hinten, haben wir einfach einen ganz anderen Blick hat.
Darf der Clown selber bestimmen, was er macht?
Das darf er und das soll er auch und wir engagieren den ja, also quasi auf der Grundlage dessen, was wir von ihm kennen und möglicherweise in einem anderen Zirkus gesehen haben. Und wenn wir sagen, das passt hier rein, ne, dann wird er im Grunde genommen genau das hier zeigen, was zu seinem, ich nenne das Wort jetzt mal, ja, was zu seinem Repertoire einfach gehört. Und häufig ist es auch so, dass dieses Repertoire in sich dann auch das ist, was er macht. Also ich will nicht sagen, er kann nichts anders, ne? Das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber zumindest ist es das, was er anbietet. Ne? Und entweder man mag das und einem gefällt das oder man will das halt nicht. Ne?
Im Zirkus Charles Knie arbeiten viele Artisten aus aller Welt, wie zum Beispiel Daniel. Er ist 12 Jahre alt, halb Italiener und halb Tscheche.
Dann stell dich mal bitte vor.
Ich heiße Daniel, ich bin 12 Jahre alt, ich bin halb italienisch und tschechisch.
Wie ist es mit Kindern im Zirkus?
Sein Papa erzählt.
Also mit Kindern im Zirkus, also das ist, die stehen auch frühmorgens, Frühstück, die machen Schule, weil ich habe 2 Kinder, der ist der Größere. Und dann, wenn die sind fertig mit Schule, die spielen ein bisschen und dann die haben so eine Stunde oder eine halbe Stunde, es kommt drauf an wie. Und dann die werden ein bisschen üben, zum Beispiel der Daniel, er trainiert mit Diablo. Und der kleine Paolo, das ist mein anderer Sohn, der macht so mit Einrad und ein bisschen Jonglage. Und ein bisschen Clown.
Was gefällt dir am Zirkusleben?
Arbeit?
Also gefällt ihm so in Manege zu sein, so in seine Nummer zu machen. So, er muss das noch ändern, aber dann ein Tag, dass er kommt in die Manege wieder rein.
Welche Nummer gefällt dir am besten?
Der Rollschuh, das macht meine Mama und Papa.
Also ich bin so Rollschuhakrobatik, so zusammen mit meiner Frau auf einem 2 Meter Tisch. So, wir drehen und wir machen so akrobatische Figuren.
Wie oft müssen Sie üben am Tag?
Es kommt drauf an. Also, wenn wir haben 2 Vorstellungen am Tag, dann wir trainieren ganz wenig, weil dann sind wir müde für die 2 Vorstellungen. Wenn es keine Vorstellung, dann ist ungefähr 1 Stunde am Tag, muss man immer üben.
Und wie lange sind Sie schon am Zirkus?
Also, ich bin schon 7 Generationen von Zirkus. Also, meine ganze Familie, Opa und so weiter, die waren alle Zirkus und waren alle Clowns. Und ich habe ein bisschen was anders gemacht, weil mit meiner Frau zusammen, wir wollten was zusammen machen, dann sind wir rausgekommen mit dieser Rollschuhnummer. Aber schon 7 Generationen. Ich bin geboren im Zirkus.
Und was ist so faszinierend am Zirkus?
Leben im Zirkus ist total was anderes wie ein normales Leben. Wir sind jede Woche woanders. Oder ich bin zum Beispiel, jetzt bin ich in Deutschland, in 2 Wochen wir sind in Frankreich, dann kommen wir zurück in Deutschland, dann sind wir in der Tschechischen Republik, dann wir fahren nach England. Das ist jeden Monat oder jede Woche, ich sehe neue Land, neue Städte, alles. Das ist ganz, ganz Besonderes.
Ist es auch anstrengend?
Nein, also für mich nicht, weil ich bin schon dran gewöhnt an das alles. Für mich ist das mehr, also ich sag mal, langweilig, wenn ich bleibe zu lange stehen. Wenn ich bleibe lange heim oder sowas, dann für mich ist das mehr langweilig. Also wenn ich bin unterwegs, für mich ist mein Leben und ich bin so dran gewöhnt, seit ich ganz klein Kind war.
Haben Sie auch Zeit, den Menschen kennenzulernen oder sind Sie immer mit der Vorstellung beschäftigt?
Also mit Vorstellung ja, aber habe ich Zeit. Ja, zum Beispiel, ich gehe Fitnessstudio fast jeden Tag, ich sehe neue Leute, ich mache so ein bisschen Freundschaft mit denen und das ist, ja, das kommt gut.
Und was haben Sie während Corona gemacht?
Während Corona, wir waren heim, weil alle die Zirkus, die haben leider nichts gemacht, dann war ich heim. Und haben wir also trainiert ganz viel und versuchen, mit neue Sachen zu machen, auch für unsere Nummer, so zum besser machen unsere Darbietung.
Wo ist heim, also wo sind Sie dann, wenn Sie nicht Vorstellungen machen?
Ich bin Italiener, aber meine Frau ist von Tschechischer Republik und wir wohnen in Prag.
Die bunte Welt des Zirkus.
Unser Thema:
Manege frei.
Hereinspazieren.
Eine Welt ohne Zirkus? Das fragen wir jetzt zum Schluss nochmal Herrn Fischer.
Er ist Assistent der Geschäftsführung.
Wie wäre eine Welt ohne Zirkus, Ihrer Meinung nach?
Es wäre auch noch eine Welt, ne? Höchstwahrscheinlich, ganz sicher. Aber genauso wie ganz viele unterschiedliche Angebote im Bereich von Kultur und Theater und so weiter einfach wichtig und richtig sind, wäre es natürlich sehr bedauerlich, wenn es keinen Zirkus mehr gäbe.
Die Welt ohne Zirkus wäre für uns auch nicht mehr bunt.
Ihr hört die Kinderstunde hier auf Radio 3FM. Mikrowelle, unser Thema heute, Freizeit. Zirkusbesuch und ins Kindermuseum gehen.
Kurze Werbungspause. Für Schoko Nakala. Diese Schokolade ist luftig mit allen Mischungen und schmackofatzig.
Schokolade macht glücklich, ist wissenschaftlich bewiesen.
Die Kinderreporter aus der Grundschule Bildungshaus Ulmer Spatz. Heute Freizeittipp: Zirkus und Kindermuseum.
Vom Zirkus ins Kindermuseum. Los geht's. Es sind Ferien oder es ist Wochenende und ihr habt keinen Plan, was ihr tun sollt. Wieder einmal ist es mega langweilig. Da hilft nur eins: Schuhe an, Jacke drüber, Eltern schnappen und auf nach Neu-Ulm in das Kindermuseum.
Das Kindermuseum in Neu-Ulm ist nämlich toll. Dort ist Anfassen erlaubt. Man darf forschen, spielen, entdecken. Man darf viel selber machen, um das Thema besser zu verstehen.
Ausstellungen wie: Hör mal, wer da guckt? Wie funktionieren unsere Sinne? Oder architektonisch, da ging es um das Bauen bei Mensch und Tier. Oder voll abgefahren, das war eine Ausstellung über Bewegung. Und viele anderen Ausstellungen waren ein Erlebnis für klein, aber auch groß.
Zurzeit gibt es eine Kinderausstellung, die ganz besonders ist, nämlich Erzähl mir was vom Tod. Klingt erstmal komisch und fremd für uns und macht auch ein bisschen Angst. Aber wir schauen mal genauer hin und je mehr wir über diese Ausstellung lesen, desto neugieriger werden wir und merken, das ist ja gar nicht so schlimm.
Und wir haben Fragen und sind mega neugierig. Kann man die Zeit vergehen sehen? Wie lange ist eigentlich ewig? Wachsen einen Engelsflügel, wenn man gestorben ist? Was passiert, wenn man tot ist? Wie fühlt es sich an, in einem Sarg zu liegen? Wird überall auf der Welt gleich Abschied von Verstorbenen genommen? Was passiert vor dem Tod und was danach?
Zuerst aber ziehen wir unsere Schuhe aus und schlüpfen in bequeme, dicke Socken. Als gute Radioreporter ist unser Mikrofon natürlich auch schon bereit. Und jetzt treffen wir auf Gernot. Er ist Museumspädagoge hier im Edwin-Scharf-Museum. Hallo Gernot, was genau machst du denn hier?
Ich bin der Gernot Lattwein und ich bin Pädagoge hier im Kindermuseum am Edwin-Scharf-Museum, neben vielen anderen, die auch hier eben pädagogisch arbeiten. Und ihr dürft gerne du zu mir sagen.
Von Gernot bekommen wir einen Reisepass ins Jenseits.
Und jetzt gehen wir mit Gernot durch die Gänge nach oben in den ersten Stock in einem Raum, der heißt Paradiesgarten.
Wir setzen uns gemütlich auf den Boden und stellen Gernot unsere ersten Fragen.
Wieso gibt es überhaupt Kindermuseen?
Es gibt ganz viele Themen, die für Kinder durchaus interessant sind. Und die werden eben in Kindermuseen entsprechend aufbereitet, dass Kinder durch Mittun, durch Ausprobieren diese Themen auch nachvollziehen, verstehen können. Und das Besondere an einem Kindermuseum ist eben, dass man viele Dinge einfach anfassen darf, ausprobieren darf, was man in vielen anderen Museen eben nicht darf.
Also was finden Sie so, ist der Hauptunterschied zwischen so einem normalen Erwachsenenmuseum sozusagen und so was Interaktives?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch eben der Unterschied zwischen Kindermuseen und den meisten anderen Museen, die unter Umständen auch für Kinder sind, aber eben meistens sich eben an Erwachsene richten. Ne? Du gehst in ein Museum, das wir sehr unten gesehen haben, diese Kunstwerke, die könnt ihr euch nur anschauen. Ne? Ihr dürft die nicht anfassen. Die sind von Wert oder die könnten eben entsprechend beschmutzt oder zerstört werden. Das heißt, ihr könnt tatsächlich nur gucken. Und das Interaktive eines Kindermuseums bedeutet tatsächlich, ihr dürft mit allen Sinnen erleben. Eben nicht nur anschauen, sondern ihr könnt hören, ihr könnt zum Teil riechen, ihr könnt Dinge anfassen, ausprobieren, verändern. Das ist eben der große Unterschied. Das ist eben die Interaktivität.
Warum habt ihr eigentlich eine Ausstellung über den Tod gemacht? Warum nicht über das Leben?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, diese Ausstellung geht ja nun mal über den Tod, muss man automatisch auch über das Leben nachdenken. Also diese Ausstellung ist tatsächlich eher eine Ausstellung über das Leben mit eben dem Ende des Lebens, eben dann über den Tod.
Was erwartet denn uns heute? Können Sie uns einen kleinen Einblick verschaffen?
Klar, sehr gerne. Ihr kennt das Thema, erzähl mir was vom Tod. Wir werden uns verschiedene Aspekte angucken, die mit dem Tod zu tun haben. Aber wie ich eben schon sagte, natürlich auch ganz viel mit dem Leben. Manchmal stellt sich vielleicht die Frage, wie auch eben ihr eben die Frage gestellt habt, warum nicht eine Ausstellung zum Leben, sondern eine Ausstellung zum Tod. Tod ist ein Bestandteil des Lebens. Der erwartet uns einfach ganz am Ende. Und ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele Kinder Fragen zu diesem Thema haben. Auch in eurem Alter entstehen schon ganz viele Fragen zum Thema Tod. Da soll euch die Ausstellung ein bisschen helfen, über dieses Thema sprechen zu können, sprechen zu dürfen. Das ist nämlich gar nicht schlimm, über dieses Thema zu sprechen und vielleicht euch auch ein paar Antworten zu geben.
Es gibt in der Ausstellung immer wieder Mitmachaktionen, so auch in diesem Raum. Ganz in Weiß hängen an den Wänden und der Decke viele kleine Zettel. Auf denen stehen kleine Botschaften von den vielen Besuchern. Wie zum Beispiel: Nach dem Tod bin ich im Himmel und irgendwann darf ich zu einer Frau in den Bauch wieder gehen und lebe weiter. Lucy. Ich lebe so gerne, dass ich sogar nach dem Tod weiterleben möchte. Nach dem Tod kommt man in den Himmel und schaut auf die Welt herunter. Ich lasse mich überraschen.
Kinderreporter im Kindermuseum!
Gleich geht's weiter.
Zurück zum Kindermuseum in Neu-Ulm. Erzähl mir was vom Tod, heißt da die Ausstellung. Wir sprechen mit Gernot. Er ist Museumspädagoge und führt uns durch die vielen Räume der Ausstellung.
In der Ausstellung gibt es 13 verschiedene Räume zum Thema Tod.
Wie zum Beispiel den Paradiesgarten.
Im Moment befinden wir uns ja im Paradiesgarten, wie ihr schon gesehen habt. Der zentrale Punkt ist eben dieses Bodengrab, in dem eben ein Skelett drin liegt.
Das Skelett ist übrigens echt und zeigt ein 12-jähriges Mädchen aus dem Mittelalter. Man kann es durch eine Glasscheibe im Boden anschauen.
Da geht es eben tatsächlich so ein bisschen drum, was geschieht eigentlich nach dem Tod? Ne? Was geschieht mit unserem Körper und wie stellen wir uns denn vor, was danach denn noch kommen könnte? Das ist ein Raum.
Wir gehen mit Gernot mal weiter in den nächsten Raum, in einen Kinoraum. Und da kann man einen Film sehen, den Kinder über das Sterben und den Tod gemacht haben. Hören wir mal kurz rein.
Ich glaube an ein Leben nach dem Tod ganz fest.
Also wenn man im Sarg liegt, dann ist es so, als würde man wieder aufwachen. Da gibt es neben dir einen Lift. Du steigst ein und fährst hinauf in den Himmel. Da gibt es dann einen Tunnel. Du gehst durch den Tunnel hindurch und auf einmal liegt vor dir eine große Stadt.
Fragen von Kindern sind oft: Wachsen einem Engelflügel, wenn man tot ist? Kann man Zeit vergehen sehen? Wie bekommt man hier auf diese Fragen eine Antwort?
Das ist wenn man sich mit diesem Thema tatsächlich auseinandersetzt, beziehungsweise wenn man es eben, wie wir es hier machen, spielerisch macht, indem ihr viele Dinge einfach ausprobieren könnt, anschauen könnt, dann wird es für euch Kinder tatsächlich nachvollziehbar. Ihr findet oftmals selbst eine Antwort auf diese Fragen. Ich muss aber auch zugeben, dass es Fragen gibt, wo es keine Antworten eben dann gibt. Ne? Wie sieht's denn aus nach dem Tod? Das wird euch niemand beantworten können. Es ist noch niemand eben dort gewesen und wieder zurückgekommen, um uns das eben berichten zu können. Aber wir können uns versuchen, Gedanken drüber zu machen, wie es sein könnte. Ne? Und dazu gehört vielleicht auch dann die Frage, wachsen denn den Engel Flügeln? Wie passiert denn das? Ja, wie sieht man denn die Zeit eben entsprechend vergehen? An der großen Sanduhr, die wir haben, sieht man tatsächlich, wie die Zeit vergeht, in das Sand eben entsprechend durchrieselt.
Wie lange dauert es, bis die Sanduhr einmal von oben durchgerieselt ist?
Die Sanduhr, die kann man verschieden weit öffnen. Das heißt, also wenn man die voll öffnet, dann verrinnt die Zeit sehr schnell. Dann dauert es etwa 15 Minuten, würde ich sagen. Und wenn man sie ganz fein einstellt, dass gerade nur so ein Sandkörnchen nach dem anderen durchfällt, dann kann es bis zu 8 Stunden dauern, bis sie einmal durchgerieselt ist.
Können Sie uns bitte beschreiben, was eine Museumswerkstatt ist?
Klar, eine Museumswerkstatt sind eben spezielle Räumlichkeiten, die wir immer dann aufsuchen, wenn wir aus dem Thema heraus, was wir hier eben entsprechend in der Ausstellung haben, können ja verschiedene Themen sein, wenn wir das nochmal beginnen, ein bisschen aufzuarbeiten oder kreativ umzusetzen, dann geht man eben in einen Raum und der nennt sich Museumswerkstatt, da entsteht dann etwas. Zum Beispiel können wir hier dieses Thema eben aufgreifen, indem wir eben das kreativ dahingehend umsetzen, dass wir ein etwas herstellen, was uns hilft, bei dem Gedenken an Tote zum Beispiel, ne? Irgendein schönes Licht, ein Kerzenhalter zum Beispiel. Ne? Das ist so eine Sache. Zu den anderen Ausstellungen hatten wir natürlich andere Dinge, die wir dann aufgegriffen haben. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ich weiß nicht, wer bei Architektirisch war. Ja, ich sehe schon, wie die Finger eben hochgehen. Dass wir da eben entsprechend dann auch etwas gemacht hatten, was eben mit Bauen, mit Architektur, aber auch eben tatsächlich damit mit Dingen zu tun hatte, dass wir verstehen, warum Tiere bauen, wie Tiere bauen, was Tiere bauen. Das sind eben die typischen Themen in Museumswerkstätten.
Und was macht man in der Museumswerkstatt? Passend zur Ausstellung, erzählen Sie mir was vom Tod.
Also, wie wir eben ja schon gesagt haben, müssen wir uns überlegen, wie wir das Thema Erzähl mir was vom Tod umsetzen können in etwas Kreatives. Eben habe ich euch gesagt, dass wir eben solche kleinen Lichtlein herstellen. Die werden aus Papier gefaltet, die werden auch gewachst oder eingeölt, damit man die tatsächlich ins Wasser setzen kann. Die könnten also theoretisch schwimmen. Und das kommt so ein bisschen aus der asiatischen Kultur, weil dort die Menschen, wenn sie sich an die Verstorbenen eben erinnern, tatsächlich Laternen aufs Wasser setzen. Und das wollten wir da einfach ein bisschen nachstellen. Bei uns ist es ja auch üblich, dass wenn wir zum Beispiel an Verstorbene denken, dass wir eine Kerze anzünden. Das ist das eine Beispiel. Wir machen aber auch zum Beispiel Klappkarten, wo wir uns Gedanken drüber machen, wie vielleicht das Paradies aussieht. So kann jeder dann sein eigenes Paradies gestalten auf einer Klappkarte. Wisst ihr, was Klappkarten sind? Die man dann so auffaltet und dann hat jeder sein eigenes Paradies, um mit nach Hause zu nehmen. Zum Beispiel.
Bauen Sie auch Särge?
Wir haben eine kleine Idee entwickelt, tatsächlich, es gibt ein Büchlein, das nennt sich die Weltbesten Bestattungen. Und da, das ist ein Kinderbuch, und da kann man tatsächlich eine Geschichte nachlesen, wo Kinder verstorbene Tiere, meistens eben Fliegen, Mücken, Bienen und so weiter finden und die wollen bestattet werden. Und dann bauen sich die Kinder eben auch kleine Särge. Und sowas haben wir mal nachgemacht mit einer Gruppe, die hier war. Da haben wir eben eine Wespe bestattet. Da haben wir so einen kleinen Sarg gebaut.
Ihr hört das Kinderradio, die Mikrowelle. Und wir sind am Mikrofon.
Du musst sagen, wer wir ist.
Ach ja, wir sind 6 Schüler aus der Grundschule.
Welche?
Ach so, Grundschule, Bildungshaus Ulmer Spatz.
Zurück zum Kindermuseum in Neu-Ulm. Erzähl mir was vom Tod, heißt da die Ausstellung. Wir sprechen mit Gernot.
Er ist Museumspädagoge und führt uns durch die vielen Räume der Ausstellung.
Wir Kinder beschäftigen uns eigentlich noch gar nicht mit dem Tod. Das ist irgendwie auch komisch. Wie kommt denn diese Ausstellung bei den Kindern an und ist sie gut besucht?
Ich glaube, dass ihr Kinder euch schon sehr viel mit dem Tod beschäftigt. Das muss ja nicht unbedingt der Fall sein, dass man schon einen Trauerfall in der Familie hat. Aber viele von euch erleben den Tod vielleicht dadurch, dass ein Haustier stirbt. Ja, das ist so das Erste vielleicht. Vielleicht bekommt ihr aber auch Dinge mit, die in der Welt geschehen, ne? Dass ihr einfach tatsächlich über Fernsehprogramm seht, dass es in der Welt nicht immer unbedingt friedlich zugeht. Auch das ist tatsächlich, das geht mit dem Tod einher. Ihr seht vielleicht draußen in der Natur verstorbene Tiere, wie wir eben schon sagten, Wespen und Mücken. Es kann aber auch ein Vogel sein oder ein anderes Tier, das einfach gestorben ist. Und in vielen Spielen kommt auch der Tod vor. Das heißt also, ihr Kinder habt tatsächlich schon sehr, sehr früh Kontakt zu dem Tod. Ja? Ihr beschäftigt euch durchaus damit. Ihr habt vielleicht Fragen. Und diese Ausstellung soll euch eben dabei helfen. Und die kommt sehr, sehr gut bei den Kindern an. Ja? Also wir haben viele Besucher hier, viele Kinderbesucher, aber auch viele Erwachsene. Und Kinder, die hierher kommen, stelle ich immer wieder fest, die haben gar nicht so eine, viele Erwachsene scheuen sich davor, eben tatsächlich über den Tod zu sprechen. Und das ist bei Kindern überhaupt nicht so. Die sprechen sehr frei darüber. Und das beste Beispiel ist tatsächlich der Raum, den ich euch nachher zeige, wo der Sarg steht. Keiner der Erwachsenen traut sich da hineinzulegen. Und die Kinder machen das alle. Die haben keine Berührungsängste zu dieser Holzkiste, was es letztendlich ja nur ist.
Hier gibt es so viel zu entdecken und auch zum Nachdenken. Gehen wir mit Gernot mal weiter.
Sieht noch gut aus. So, okay, wir lassen ihn nicht lange zu.
Nein, wir lassen es zu.
Aber wir machen ihn einfach
mal zu. Oh, das ist so schön.
Ah, und dann haben wir eben tatsächlich den Raum mit dem Sarg, wo man einfach mal sieht, wie sieht denn so ein Gewölbe aus, wo die Menschen sich drin bestatten. Wir schauen uns aber auch Dinge an, die andere Kulturen machen. Einmal eine vergangene Kultur, die altägyptische Kultur, wie die über den Tod eben gedacht haben. Und was deren Vorstellungen eben entsprechend waren, wie es denn weitergeht nach dem Tod. Wir schauen uns aber auch Dinge an, die in Mexiko geschehen. In der heutigen Zeit, wo Menschen eben viel freudiger, so könnte man es vielleicht ausdrücken, mit dem Tod oder mit der Erinnerung an den Toten umgehen. Die machen nämlich ein großes, buntes Fest jeweils, wenn sie an die Toten denken. Wir greifen aber auch das Thema auf, gibt es denn eine Möglichkeit, unsterblich zu sein? Wie werde ich denn unsterblich? Da gibt es eben auch einen Raum, wo wir uns dann eben damit mal beschäftigen. Na? Da gibt es einen Unsterblichkeitstrunk. Ob der uns hilft, unsterblich zu werden, das gilt es dann eben entsprechend herauszufinden.
Also jetzt habe ich hier gerade noch etwas Traubenzucker dazugefügt und jetzt ist der Trank bereit zum Brodeln. Also ich habe in meinen Zaubertrank Kamille, Zitrone und Traubenzucker rein. Und mein Zaubertrank, den ich gerade gemischt habe, klingt so. Wie lange hat es gedauert, diese Ausstellung zu entwerfen und dann noch zu bauen?
Das kann ich euch nicht ganz genau sagen. Das ist ja eine Leihausstellung. Die Ausstellung kommt ja aus Berlin von einem anderen Kindermuseum. Die Erfahrung sagt aber, dass die Planung für solche Ausstellungen und eben das Bauen solcher Ausstellungen durchaus mehrere Jahre dauern kann. Also von der ersten Idee bis zu dem Punkt, wo man dann beginnen kann, überhaupt zu bauen. Ja, dauert es eben dann eine gewisse Zeit. Diese Ausstellungen sind so konzipiert, dass sie eben auch auf Wanderschaft gehen können. Also das heißt, dass man sich die ausleihen kann. Auch das muss man dann eben mit bedenken. Und wenn diese Ausstellungen dann eben tatsächlich an andere Museen verliehen werden, direkt vor Ort, dieses Aufbauen, also das, was ihr jetzt hier seht, das dauert etwa 3 Wochen. Aber die Planung so einer Ausstellung manchmal mehrere Jahre.
Was finden Sie? Also so eine kleine Ausstellung zu bauen dauert irgendwie weniger als eine größere. Und wenn die Ausstellung jetzt so groß ist, dauert es dann vielleicht sogar noch 4 oder 5 Wochen mal?
Durchaus. Also es kommt immer darauf an, wie viel muss denn tatsächlich aufgebaut werden. Wenn ihr euch hier umschaut, seht ihr, dass ganz viele solche Räume entstanden sind. Das heißt, es war erstmal ganz viel Arbeit mit Holz, mit Holzplatten. Ne? Also diese Räume sind dann entstanden, dann sind die Räume ausgerüstet worden, so wie ihr die jetzt eben vor euch seht. Das hat 3 Wochen gedauert. Und das kann bei einer anderen Ausstellung natürlich schneller gehen oder es dauert noch mal ein bisschen länger. Es kommt immer auf die Ausstellung an.
Ist schon mal etwas gestohlen worden?
In Ausstellungen hier im Kindermuseum kommen ab und zu schon mal Dinge weg. Ich würde es aber nicht stehlen nennen. Ich glaube, dass manchmal sich kleine Sachen in die Hosentaschen verirren und man vergisst es einfach wieder rauszunehmen.
Was nehmen wir mit von dieser ungewöhnlichen Ausstellung?
Dass es gar nicht so schlimm ist.
Ich hatte fast gar keine Angst mehr vor dem Tod. Davor hatte ich schon ein bisschen Angst. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es keinen Drang der Unsterblichkeit gibt. Und wir dürften ja in den Sarg liegen. Und wenn ich ehrlich bin, hat sich das schon ein bisschen komisch angefühlt.
Ich fand es sehr unheimlich.
Wenn man gestorben ist, dann glaube ich, dass man dann vielleicht im Himmel noch ein anderes Leben führen kann.
Seid ihr jetzt neugierig geworden? Vielleicht auf den Besuch eines Zirkuses oder den Besuch in ein Museum. Wir sagen an dieser Stelle Danke an den Zirkus Charles Knie, dass wir kommen durften, und an Gernot vom Kindermuseum in Neu-Ulm. Uns hat es großen Spaß gemacht. Durch diese Sendung heute führten
Paul, Frieda, Jonas, Lars, Tom und Siedert. Verantwortlich für diese Stunde war Claudia Schwarz. Wir sagen Tschüss und bleibt neugierig. Diese Beiträge könnt ihr übrigens auch als Podcast nachhören unter podcast.de, radio.mikrowelle oder bei Spotify oder iTunes. Einfach radio.mikrowelle eingeben.
Halt, die Sendung ist noch nicht zu Ende. Wir haben doch was für euch. Wir haben eine Umfrage gemacht. Wir wollten wissen, wie denken die Leute über das Kindermuseum? Und wie denken die Leute über ein Kinderradio? Was dabei rauskam, könnt ihr jetzt noch hören.
Wie denken Sie über ein Kinderradio?
Ja, warum nicht? Das ist sicher notwendig. Gibt ja genug Kinder mit ihren Interessen.
Dann werden da bestimmt solche Fragen behandelt und so erklärt, dass auch die Kinder das verstehen. Dass die Kinder quasi auch Bescheid wissen, was in der Welt so passiert, nur in einfacher Version.
Ein Radio für Kinder, das ist bestimmt ganz interessant, wenn ihr das dann auch selber macht.
Was denken Sie über ein Radio für Kinder?
Ich finde es toll, dass es für Kinder auch was gibt.
Ich finde es eine gute Idee, wenn Kindermusik läuft oder irgendwas aufgeklärt wird oder irgendwas beigebracht wird, würde ich das eine gute Idee finden, weil ich glaube, sowas gibt es gar nicht wirklich. Ich habe das noch nie gehört.
Kinderradio Mikrowelle, das Kinderradio hier in Ulm.
Cool. Und wie denken Sie über ein Kindermuseum?
Das finde ich cool. Da gehe ich mit meinem kleinen Bruder auch öfter hin. Ja, das macht ihn immer richtig Spaß.
Ein Museum für Kinder. Ja, klar. Kinder sind Teil unserer Gesellschaft, unserer Zukunft. Von daher ist sicher auch sowas sinnvoll.
Kindermuseum. Ich weiß gar nicht, gibt es das gar nicht, oder? Kindermuseum in Ulm, weißt du, wenn dann so die Kinderausstellungen sind oder so, dieses zum Fühlen oder so. Aber generell bin ich dafür.
Wie denken Sie über ein Kindermuseum, also ein Museum für Kinder?
Das haben wir ja schon eins.
Und waren Sie da schon mal?
Ja, da war ich auch schon mal. Ich fand es schön, weil ich habe Enkel und die habe ich mitgenommen.